70 Tage vor Ostern und dieser Sonntag hat ein Thema. Und dieses Thema, das spiegelt sich in dem Wochenspruch aus Daniel 9, Vers 18. Und der Peter wird uns diesen Wochenspruch sagen.
Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit.
Dankeschön. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Das soll uns beschäftigen heute in diesem Gottesdienst. Nach Ninive? Nee, auf gar keinen Fall. Und dann auch noch Gottes Gericht dort ankündigen. Bin ich denn lebensmüde? Die machen mich fertig. Die sind übel drauf. Gewalt. Mord und Totschlag. Ach, weißt du, was ich da alles läuft? Das ist ein Sündenfuhl, diese Stadt. Dahingehend Gottes Gericht ankündigen. Seit wann interessiert die denn, was Gott sagt? Übrigens, als ob Gott nicht wüsste, dass die Assyrer unsere Feinde sind. Nee, überall hin, nur da nicht. Überall, nur da nicht. Und genau das macht Jona dann auch. Er geht nach Jaffo, in die Stadt, zum Hafen, sucht sich ein Schiff, das möglichst weit weg wird. Findet eins, nach Tarsis, Südküste Spaniens, wirklich die andere Seite des Meeres und genau die entgegengesetzte Richtung von Ninive. Nur so fürchterlich weit kommt er nicht. Ein Sturm kommt auf. Ein fürchterlicher Sturm kommt auf. Jona verkriecht sich im untersten Innern des Schiffes. Oben auf Deck sind die Schiffsleute dabei, nach allen Regeln der Kunst gegen den Sturm anzugehen. Und sie werfen, weil der Sturm wirklich fürchterlich stark ist, die Ladung ins Meer, damit sie das Schiff besser manövrieren können. Dann aber kommt Panik auf. Fürchterliche Angst. So einen Sturm haben sie noch nicht erlebt. Und Männer aus aller Herren Länder schreien, beten zu ihren Göttern und flehen um Hilfe. Wo ist eigentlich dieser Passagier? Dieser Jona? Warum ist er nicht hier oben? Warum hilft er nicht? Warum betet der nicht zu seinem Gott? Holt ihn her, befiehlt der Kapitän. Und dann steht er oben, im Sturm, kann sich kaum halten und erzählt seine Geschichte. Dass er wahrscheinlich verantwortlich ist dafür, was hier jetzt gerade passiert, für das Ganze hier. Dass er vor Gott geflohen ist, vor Gott auf der Flucht. Ja. Und was sollen wir mit dir machen? Was sollen wir jetzt mit dir machen? Werft mich ins Meer. Ich bin sicher, dann ist Ruhe. Gott will mich strafen, nicht euch. Nein, das können wir nicht machen. Dann werden wir ja schuldig an dir, dann straft Gott vielleicht uns. Nein, das können wir nicht machen. Und noch einmal versuchen sie, mit all ihrem Wissen, mit all ihrem Können, mit all ihrer Kraft gegen den Sturm anzusegeln. Ja, sie versuchen sogar gegen den Sturm anzurudern, das rettende Rufufer zu erreichen, aber nichts hilft. Dann nehmen sie Jona und werfen ihn ins Meer. Was war das? Hat ihn da gerade ein großer Fisch verschlungen? Nicht nur die Wellen haben ihn verschlungen, da war noch was. Weg ist er. Und auch als das Meer sich beruhigt und der Wind sich legt, von Jona ist nichts mehr zu sehen. Für Jona ist nichts mehr zu sehen. Es ist dunkel. Komisch. Es schwankt, ja, aber keine Fluten, keine Wellen. Es ist, nein, trocken ist es nicht. Es ist irgendwie unfassbar feucht. Aber er lebt. Lebt er? Wirklich? Herr, wie unglaublich dumm von mir. Wie konnte ich nur denken, dass ich vor dir wegrennen kann? Dass es irgendeinen Ort gibt, wo du nicht bist? Wie dumm von mir. Aber bitte, rette mich. Bitte, erbarme dich über mich. Bitte verzeih. Und Jona sitzt da wie ein Häufchen Elend. Auf einmal ist es, als würde er gepackt. Er wird regelrecht weggespült. Und da sind sie wieder, die Wellen. Er wird hin und her geschleudert. Er überschlägt sich. Er kriegt keine Luft. Auf einmal spürt er Sand. Spürt er Halt. Hat er Sand unter den Füßen und wird nicht mehr hin und her geschleudert. Steht er am Ufer? Geht er an Land? Gerettet. Und da ist er wieder, dieser Ruf. In sich spürt er, Jona, geh. Geh nach Ninive und sage der Stadt das Gericht. Und er geht nach Ninive. Jetzt geht er. Ein langer Weg, ein beschwerlicher Weg. Tage, Wochen. Aber dann sieht er die Stadt von Weitem, unübersehbar groß. Was soll er jetzt tun? Soll er jetzt in die Stadt hineingehen und sich auf die Plätze und Märkte stellen und in den Straßen rufen? Gott hat eure Ungerechtigkeit gesehen! Ihr seid Mörder und Totschläger und Hurerei und Missbrauch passiert bei euch. Und nur der Stärkere hat bei euch eine Chance. Ihr macht euch gegenseitig fertig und andere gleich mit und ihr führt ungerechte Kriege. Und ihr seid, Gott schaut sich das nicht länger an. 40 Tage und eure Stadt ist Geschichte. Ihr werdet untergehen. Sollte er so in die Stadt gehen und das sagen? Was sollte er damit schon bewirken, außer dass sie ihm kurzen Prozess machen? Aber genau das würde er tun müssen, wollte er dem Ruf Folge leisten. Und so geht er und tut genau das. 3 Tage ist er durch diese große Stadt unterwegs. Und dann sucht er aber so schnell wie möglich das Weite, weil man weiß ja nicht, was noch passiert. Schließlich muss er auch in sicheren Abstand kommen. Das tut er. Geht auf sicheren Abstand, sucht sich einen Platz auf einem Hügel, an einem Berg und schaut auf die Stadt, beobachtet. Was passiert? 10 Tage. Er baut sich einen Verschlag, der ihn so mit dem, was er findet, was ihn leidlich wenigstens vor Wind und Wetter schützt.
In der Stadt machte die Botschaft die Runde. Die Stadt wird untergehen. Wir haben übertrieben. Zu viel ist einfach zu viel. Gott wird uns strafen, hat er gesagt. Was, wenn es stimmt, was dieser Jona sagt? Verdient hätten wir es. Anders wäre tatsächlich besser. Einige fingen an, ihre aufgetakelten Kleider abzulegen und sich in Sack und Asche zu hüllen, fingen an zu fasten. Und die Botschaft kam auch vor den König. Und der? Der machte das Gleiche und befahl, lasst ab von eurer Bosheit, ändert euer Leben, ich will es auch tun. Vielleicht haben wir dann nochmal eine Chance. und er rief ein großes Fasten aus. Und die Leute in der Stadt saßen da wie ein Häufchen Elend und beteten: Bitte Gott, wir sind in die falsche Richtung gelaufen, zu weit gegangen. Wie dumm von uns. Aber bitte erbarme dich über uns. Verzeih, bitte, bitte verzeih. Und Jona saß weiter auf seinem Hügel und wartete.
20 Tage. 30. 35. 38. 39. 40. Nichts.
Drei Nächte.
Nichts passiert. Ist das jetzt nicht wahr, oder Gott? Da mache ich mich auf den Weg, auf diesen weiten Weg, predige mir die Seele aus dem Leib. Und jetzt passiert nichts, gar nichts. Wie stehe ich da? Ich habe mir das gedacht. Genau das habe ich mir gedacht. Deswegen wollte ich doch nach Tarsus. Du und deine grenzenlose Güte, Gott. Du und deine penetrante Barmherzigkeit. Ich kann es nicht ertragen. Mann, die haben die Strafe doch mehr als verdient. Jona tobt. Innerlich, äußerlich. Und legt sich einfach erschöpft hin. Einen Nacht noch, aber auch noch den nächsten Tag. Und noch eine Nacht. Wenigstens ist da diese kleine Pflanze, die mittlerweile erstaunlich schnell gewachsen ist, so an seinem Verschlag und etwas mehr Schutz bietet durch das dichte Blätterwerk. Das tut gut, das kühlt wenigstens ein bisschen sein Mütchen. Noch ein, zwei Tage, dann wird er nach Hause kehren. Zurückkehren. Wofür das Ganze? Wofür? In dieser Nacht schläft Jona tief. In dieser Nacht kann ein Wurm nicht schlafen und kriecht am Stamm der Pflanze empor, beißt sich fest, frisst sich hinein, genau an der richtigen Stelle. Und am Morgen, als die Sonne aufgeht, als die Hitze des Tages aufgeht, da geht die Pflanze schneller ein, als sie gewachsen ist. Und es wird sehr heiß. So heiß wie noch nicht zuvor. Unbarmherzig brennt die Sonne. Dankeschön, Gott. Danke. Jetzt kann ich mich nicht mal erholen. Jetzt quälst du mich auch noch. Und die arme Pflanze, was hat die dir denn getan? Die hättest du doch wenigstens bewahren können und nicht die da. Am liebsten wäre ich tot. Was soll das alles? Jona? Jona? Was? Zürnst du mit Recht? Ja, bis in den Tod. Jona, du jammerst, weil diese Pflanze eingegangen ist. Für die hast du nichts getan, die hast du nicht großgezogen. Und du jammerst. Und mich soll nicht jammern, diese große Stadt, 120.000 Menschen, dazu all die Tiere, wo die Menschen gerade anfangen zu begreifen, worum es geht? Siehst du so schildrein und bist so zornig, weil ich so gütig bin?
Die Geschichte von Jona, das ist eine Geschichte in einem kleinen Propheten im Alten Testament. Und dieses Buch hat schon einen besonderen Charakter. Jona ist nämlich einzigartig deshalb, weil es ein Teil einer Lebensgeschichte ist, wo sonst in den Prophetenbüchern meistens Spruchsammlungen der Propheten stecken und stehen. Und nur ganz kleine biografische Episoden mal mit eingefügt sind. Und so richtig passt das alles auch vom geschichtlichen Geschehen gar nicht, weil Jona, der Sohn des Amittai, das ist im zweiten Königebuch, ein Heilsprophet im Nordreich Israel unter dem König Jerobeam II., so zwischen 787 und 747 vor Christi Geburt. Zu dieser Zeit ist das Assyrerreich, Nineveh ist die Hauptstadt, eigentlich erst ja, so am Aufkommen. Und Nineveh als Stadt ist gar nicht groß bekannt. Die Geschichte hat eigentlich vielmehr einen anderen historischen Punkt, wo sie gut hinpasst. 722 sind die Assyrer wirklich über das Nordreich hinweggefegt, haben alles, aber auch alles platt gemacht, haben die Bevölkerung deportiert nach Assyrien, nach Nineveh und andere Umgebungen, haben sie woanders angesiedelt und hätten beinahe auch das Südreich mit Jerusalem erobert, aber nur beinahe. Das ist 687 vor Christi Geburt gefallen, durch die Babylonier. Und die haben dann tatsächlich auch das Volk weggeführt. Immer wieder hatten Propheten gewarnt, kehrt um. Wenn ihr so weiterlebt, entgegen Gottes Willen, und wenn ihr so weiterlebt und euch gegenseitig fertig macht, kann Gott euch nicht segnen, wird er euch nicht schützen, ihr werdet untergehen, ihr werdet weggeführt. Was passiert? Aus eigener Schuld. Eigentlich war die Geschichte des Volkes zu Ende. Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christi. Aber dann, 538 vor Christus, wurden die Babylonier besiegt von den Persern. Der König Kyros hat Babylon erobert und erlaubte, dem Volk Israel zurückzukehren, den Deportierten zurückzukehren aus dem sicheren Untergang, das rettende Ufer, nach Hause zu gehen und dort wieder Tempel und Stadt und Land aufzubauen. Und das war eine Zeit um 500 vor Christus, wo unter Esra und Nehemia, die das Volk anführten, religiös und politisch, wo man sich von allen anderen Völkern absonderte und Gottes Güte für sich allein in Anspruch nahm. Alle anderen haben eigentlich nur Gericht verdient. Und dann diese Geschichte von Jona. Die hineinspricht in diese Situation und deutlich macht, Gottes Güte geht allen, die von Herzen umkehren und wirklich neu anfangen wollen. Gottes Güte gilt allen. Wirklich allen. Selbst Menschen wie denen in Nineveh, egal woher sie kommen. Jesus hat auch Gleichnisgeschichten erzählt. Er hat Geschichten erzählt, um deutlich zu machen, wie ist das mit Gott und mit uns? Wie ist das mit Gottes Reich und ja, wie das zusammenhängt mit dieser Welt? Und eine solche Geschichte ist das Evangelium und der Predigtext für heute aus Matthäus 20, die Verse 1 bis 15. Und da heißt es, Gesundheit. Ja, Gesundheit steht nicht in Matthäus 20, Entschuldigung. Aber das ist wirklich. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um für seinen Weinberg Arbeiter einzustellen. Ja, das war damals üblich. Tagelöhner wurden eingestellt, nicht etwa feste, ja, unbefristete Verträge, sondern Tagelöhner. Und dann stand man auf dem Markt und er ging auf den Markt und er fragte, sah die und guckte sich die an und sagte, ja, wollt ihr bei mir arbeiten? Sie wurden sich einig, ein Silbergroschen als Lohn, ein Silberstück als Lohn. Das war tatsächlich so der faire Lohn, womit man seinen Lebensunterhalt beschreiben konnte für sich und seine Familie. Das war ein fairer Deal. Und er schickte sie in seine Weinberg. musste noch mal los und um 9 Uhr, dritte Stunde, sagt man da, sah er immer noch welche auf dem Markt stehen und sagte, ja, dann geht auch ihr in den Weinberg und ich werde euch geben, was recht ist. Mittags war er wieder unterwegs, 12 Uhr mittags, und da standen immer noch welche. Auch die schickte er in seine Weinberg. Und auf dem Rückweg, um 15 Uhr, standen immer noch Leute da und auch sie schickte er in den Weinberg und sagte, ich will euch geben, was recht ist. Um 17 Uhr. Letzte Stunde. Da war er noch einmal unterwegs. Und er sah immer noch welche auf dem Marktplatz stehen und geht zu ihnen und sagt, was steht ihr denn hier müßig rum? Ja, Herr, uns hat niemand angestellt. Deshalb stehen wir hier noch rum. Wir haben uns das nicht ausgesucht. Dann geht auch ihr in meinen Weinberg. Vielleicht war das der Grund, warum sie immer noch rumstanden, so ganz mithalten konnten sie nicht. Wer weiß. Dann war es Sonnenuntergangszeit, 18 Uhr, so in etwa die Zeit, wo die Sonne unterging. Und der Hausherr sprach mit seinem Verwalter und sagte zu ihm, und nun ruf die Arbeiter zusammen und sage ihnen, ja, sie kriegen ihren Lohn und gebe ihnen, ja, ihren Lohn vom letzten bis zum ersten. Und so gab der Verwalter jedem seinen Lohn. Vom letzten ein Silbergroschen. Silbergroschen. Und als er zu den Ersten kam, da dachten die, na dann werden wir aber bestimmt mehr bekommen. Aber auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. Und da wurden sie sauer, die Leute der ersten Stunde, und sagten, wir haben den ganzen Tag gearbeitet. Wir haben die Hitze des Tages getragen. Und die anderen, die haben nur eine Stunde gearbeitet, eine Stunde, und die kriegen das Gleiche wie wir. Was ist denn das? Da nahm sich der Hausherr einen, der besonders laut geschrien hatte, beiseite und sagte, komm mal hin. Du bist mit mir um einen Silbergroschen übereingekommen als Tageslohn? Ja. Das ist ein Fehlerlohn? Grundsätzlich schon. Warum beschwerst du dich denn? Habe ich nicht das Recht, mit dem zu machen, habe ich nicht die Macht, mit dem zu machen, was mir gehört, was ich will? Nimm deinen Teil und geh. Oder siehst du deswegen so still sein und bist sauer, weil ich so wütig bin?
Ja, ist das gerecht, dass die das Gleiche empfangen, die den ganzen Tag gearbeitet haben, wie die, die nur eine Stunde gearbeitet haben? Ist das gerecht? Wenn, ja, Jona die verdiente Strafe für Ninive bei Gott einklagt, wo er doch selber in seiner Schuld um Erbarmen gefleht und es auch empfangen hat. Ist es gerecht? Wenn Erben zu gleichen Teilen erben, Kinder zum Beispiel, und die einen haben sich um die Eltern gekümmert und die anderen haben sich eigentlich nie blicken lassen, weil sie nicht konnten? Oder weil sie nicht wollten und bekommen per Gesetz zu gleichen Teilen das Erbe? Ist es gerecht? Ist es gerecht, wenn ich meinen Söhnen in der Zeit ihrer Ausbildung doch Monat für Monat über Jahre doch sehr unterschiedliche Beträge überwiesen habe für ihren Lebensunterhalt? Ist das gerecht? Schon spannende Fragen. Und man kann das von hier und von da betrachten und hat für und wider Pro und Contra dabei, ja. Aber bei dem letzten Beispiel kann ich zumindest sagen, warum. Das hat damit zu tun, dass der eine in einer schulischen Fachhochschulausbildung in einer Lebensgemeinschaft gelebt hat, wo der Wochenplan getaktet war, 7 Tage die Woche, man eingebunden war in das gemeinsame Leben und Lernen mit Schul-, Essens- und Wohngeld, ohne die Möglichkeit nebenher irgendwas zu jobben. Und der andere, Zwilling, gleiche Voraussetzung scheinbar, hat mit seinem Studium doch die Möglichkeit relativ flexibel seine Zeit einzuteilen und hat dann auch noch in seiner Umgebung die Möglichkeit, bei den Cousins in der Familie gut bezahlt und flexibel arbeiten zu können. Hätte ich beiden das Gleiche überwiesen, das wäre sogar ungerecht gewesen. Justitia. Die Grande Dame der Antike, seit dem späten Mittelalter spätestens mit einer Augenbinde oft ja, dargestellt, mit der Waage in der einen Hand, dem Schwert in der anderen Hand. Sie soll blind sein für das Ansehen der Person. Alles muss gleich gelten vom Gesetz her. Für jeden. Ja, finde ich auch okay, dass nicht der Geldbeutel oder die Machtstellung ja, entscheidet, wie der Prozess ausgeht, haben wir gerade wieder gehört. Da kann man dann bestimmen, dass Zeugen gar nicht vernommen werden, um dann das entsprechende Ergebnis auch haben zu können. Auch in der Bibel, im Alten Testament, ist da gesagt, das Ansehen der Person soll vor Gericht keine Rolle spielen, der eine nicht bevorzugt werden vor dem anderen, weil er mehr Macht oder mehr Geld hat. Und auch in der Gemeinde soll das gelten. Jakobus 2, wenn einer in den Gottesdienst kommt und ist gut gekleidet, ist reich und neu. Ach, bitte, nehmen Sie doch Platz, hier vorne ist noch Platz. Und dann kommt einer, der riecht nicht ganz gut und ist auch nicht toll gekleidet. Du siehst, die Plätze sind eigentlich voll, nimm doch bitte da hinten Platz oder hier vorne auf dem Boden, setz dich hier hin. Das geht schon. Nein, das geht nicht. So soll es nicht sein. Aber wir wissen auch in unseren Gesetzen, dass die Umstände eine Rolle spielen müssen. Es macht sehr wohl etwas aus, unter welchen Umständen etwas passiert ist, die berücksichtigt werden müssen, damit es dann auch gerecht ist. In der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, reicht das aber nicht aus. Und es ist von der Gerechtigkeit in der Bibel, von der Gerechtigkeit Gottes her sehr wohl so, dass das Ansehen der Person manchmal sogar entscheidend und notwendig ist. Ja, Gott in seiner Gerechtigkeit sieht die Person an. Gerechtigkeit in der Bibel, Gerechtigkeit Gottes, das ist nichts, was so ein distanzierter Richterspruch von oben herab ist, der sich heraushält. Nein, Gerechtigkeit ist geradezu ein Wesenszug von Gott. Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff, dass jeder und jede das bekommt, was er oder sie braucht und was ihm oder ihr zusteht. Da sollen die Verhältnisse, da sollen die Beziehungen, da soll das mit und füreinander stimmen. Und wenn etwas davon verloren gegangen ist oder beschädigt wurde, dann soll das wieder zurechtgebracht werden. Interessant ist, da kann ich Gott auch vorenthalten, was ihm gebührt. Ich kann Gott gegenüber ungerecht sein in der Bibel. Komisch, ne? Was soll Gott schon von mir brauchen? Kann ich ihm überhaupt was geben? Gott als Schöpfer hat uns unser Leben geschenkt. Und dafür gebührt ihm Ehre und Dank. Und Gott hat uns als Schöpfer seinen guten Willen gegeben, dass er gesagt hat, ja, er hat Ahnung vom Leben, er weiß, wie das läuft, wie Leben gelingt und wie nicht. Und ihm gebührt, oh, jetzt kommt ein böses Wort, Gehorsam. Ja, danke. Das ist eine gute Unterstreichung, weil hören wir nicht gerne, ich meine jetzt nicht den Ton, sondern ich meine jetzt Gehorsam. Aber in der Bibel meint Gehorsam, dass ich etwas höre, Gehorsam, etwas höre von einem, der weiß, was er sagt, der Ahnung hat und der es auch noch gut mit mir meint und dem ich vertrauen kann, dass er weiß, was er tut und dass er es gut meint. Und deswegen höre ich auf ihn und tue das, was gut ist. Ich halte mich an sein Wort. Ich folge ihm. Das meint Gehorsam im Neuen Testament und auch in der Bibel im Alten Testament. Also kein blinder Kadavergehorsam, sondern wirklich etwas, wo ich vertraue und deswegen handle. Und wo das in Unordnung gekommen ist. Wie oft ist das der Fall? Dass wir Gott einen guten Mann sein lassen, dass wir ihm nicht Dank und Ehre geben, dass wir nicht auf ihn hören, andere Wege gehen, als er sagt. Und das, dafür ist Jesus gekommen, das wieder in Ordnung zu bringen. Die Verhältnisse wieder in Ordnung zu bringen, dass jeder bekommt, was ihm gebührt, aber auch jeder das bekommt, was er braucht. Und er bringt unser Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung. Dass wir wissen, wer Gott für uns ist und wie wir ihm vertrauen können, wie er uns liebt. Aber er kommt auch, um uns zu zeigen, wie unsere Beziehungen zueinander wieder in Ordnung kommen können, wo wir die Würde eines anderen nicht gesehen haben. Jeder Mensch hat ein Recht, ein Anrecht auf etwas, auf Leben, als Ebenbild Gottes, als Mitbruder, als Mitschwester, als Mitgeschöpf, als Mitmensch. Jeder gleichermaßen ist Ebenbild Gottes, Geschöpf Gottes. Und wenn da etwas verloren gegangen ist, wenn da etwas in Unordnung geraten ist, möchte Jesus uns zeigen, wie wir wieder zueinander finden. Und wir merken, wie wichtig, wenn da etwas durcheinander geraten ist, wenn einer nicht hat, was er braucht, wenn einer nicht das entgegengebracht bekommen hat, was ihm gebührt, dann braucht es Barmherzigkeit, dann braucht es Vergebung. Und wir merken, wie Barmherzigkeit und Gerechtigkeit so unmittelbar zusammenhängen, wie in unserem Wochenspruch. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Und Gott begegnet uns als seinem Gegenüber, lässt uns das zuteil werden, was uns als Geschöpfen Gottes gebührt, nämlich Zuwendung, und ruft uns, ihm sich wieder zuzuwenden und auch den anderen, die andere, wieder in den Blick zu bekommen, was du brauchst, dass du es bekommst. Dass du bekommst, was dir zusteht in deiner Würde. Wie wichtig das für uns ist, ist mir deutlich in unserer Leistungsgesellschaft, wo man sich scheinbar alles verdienen muss. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ganz, ganz viel davon abhängt, ob ich auf der Sonne- oder auf der Schattenseite des Lebens geboren bin oder nicht. Was ist gerecht? Das frage ich mich manchmal mit Blick auf mein eigenes Leben. Ist es gerecht? Habe ich es verdient, dass ich hier in Deutschland in so sicheren Sachen Lebensumständen geboren bin oder nicht? Und nicht im Iran als Christ oder in Syrien, ja, wo Milizen, verschiedene Parteien wehrpflichtige Männer in ihre Truppen zwingen und drängen und suchen, aber eben wie? Dass es einfach nur zum Weglaufen ist. Oder im Sudan und Nigeria, wo es in bestimmten Teilen Christenverfolgung gibt. Oder eben auch Terror, Krieg, durch Korruption und weiß ich nicht was, wirtschaftliche Verhältnisse, die überhaupt keine Zukunft bieten. Und ich sitze hier, ja, was wollt ihr denn? Ich merke, wie eine Frage für mich ganz wichtig ist. Heute, hier, für mich, am Sonntag Septuagesime, nämlich, dass ich in meinem Herzen, dass wir in unserer Haltung, mit unserem Denken, Reden und Handeln diesen Zusammenhang von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit für uns wirklich verinnerlichen, tief verinnerlichen, wie das zusammengehört, dass ich danach frage, was brauchst du? Was braucht die andere? Was steht dir zu? Was steht dem anderen zu? Ja, und dazu braucht es manche Umkehr, manches Umdenken und manchmal auch Vergebung und Versöhnung. Und oft ist das ein Wagnis und ja, wie bei Jona, ne? Ich weiß ja nicht, wie das ausgeht. Und ob ich das erreiche, was ich will. Und dann kann es aber, wenn ich das wage, zu unvermuteten Wandlungen kommen, so wie bei Jona in Ninive. Unvermutete Wandlungen. Oder aber können Menschen satt werden und Hoffnung schöpfen, die längst aufgegeben haben, Hoffnung zu haben, wie die 17 Uhr Leute. Gott will durch Jesus wieder zurechtbringen, will uns wieder zurechtbringen, damit jeder bekommt, was er sie braucht, was ihm oder ihr zusteht. Damit wir in Gerechtigkeit, in guter Beziehung und in Barmherzigkeit mit und füreinander leben können, so wie Gott sich das als Schöpfer ursprünglich gedacht hat. Wie oft frage ich nur danach, was steht mir zu? Was brauche ich? Und so möchte ich heute die Frage mitnehmen, die am Ende eigentlich von beiden Geschichten steht. Warum siehst du so scheel drein und bist zornig? Weil ich so gütig bin? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.